Hallo meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir wieder bei dem Mann, der den Gebrauchtwagen erfunden hat. Hier sind wir bei Gebrauchtwagen mit Luca. Hallo Luca.
Hallo Peter.
So, sag doch mal, welches Thema wir heute haben.
Ja, heute beschäftigen wir uns damit, wie prüfe ich jetzt einen Gebrauchtwagen, wenn ich ihn mir im Internet, wie letzte Folge erklärt habe, ausgesucht habe und jetzt beim Händler oder bei der Privatperson davor stehe, vor dem Auto, was muss ich mir angucken, worauf muss ich achten?
Ja, wir sitzen jetzt im Auto, wir haben den Popometer?
Das Popometer
eingeschaltet. Es ist ja, läuft ja ständig. Also das ist das tolle Popometer, muss man nicht einschalten. Es läuft einfach, man setzt sich in das Auto und der Popometer sagt nichts weiter als, mein Auto, wunderbar. Man verliebt sich sofort und dann muss man aber auch nach den ersten 5 Minuten sofort den Kopf einschalten. Und worauf muss man achten?
Also im Idealfall hat man natürlich vorher schon mal den Händler gefragt, aber ganz wichtig ist es natürlich erstmal rauszufinden, hat das Auto schon mal einen Unfall gehabt? Das ist immer so ein Klassiker, worum man sich auf jeden Fall kümmern muss. Das sollte man den Händler auch fragen, der muss einen darüber auch aufklären. Und ansonsten kann man das auch selber ein bisschen nachgucken mit so ein paar Tricks, die ich jetzt einmal erklären würde. Am allerwichtigsten davon sind die Spaltmaßprüfungen. Das sind quasi die Abstände zwischen den einzelnen Karosseriebauteilen. Also wenn du dir quasi vorstellst, die Lücke zwischen der Tür und dem Kotflügel, wenn du das Auto von der Seite anguckst. Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Also wenn zum Beispiel irgendwie zwischen dem Rahmen und der Tür selber zu viel Platz ist, dann merkt man, da hat sich was verschoben, ne?
Ja, genau. Da hat sich dann nämlich schon mal irgendwas verschoben. Das ist ganz schwierig, wenn man die Teile einmal abgenommen hat und sie wieder ranzubauen oder im schlimmsten Fall noch neue Teile wieder ranzubauen. Das alles so hinzubekommen, dass die Spaltmaße noch stimmen, ist eigentlich fast unmöglich. Deshalb kann man einen Unfallwagen ganz oft daran schon erkennen, wenn die Spaltmaße ganz unterschiedlich sind. Wenn da auf der einen Seite kannst du fast deinen Finger reinstecken und auf der anderen Seite ist das komplett geschlossen. Das ist schon mal ein sehr, sehr schlechtes Zeichen.
Okay. Dann natürlich auch so Augen, also was man auch in Augenschein nehmen muss, sind natürlich zum Beispiel feuchte Bodenbeläge oder Ölflecken, die irgendwo sichtbar sind.
Ja, das ist ja auch der absolute Klassiker. Ob das Auto Öl verliert, sollte man natürlich auf jeden Fall prüfen. Ich habe das selbst schon mal gehabt, eine Geschichte in Hamburg, mir ein Auto angeguckt und das stand in der Garage und er sagte, das Auto wäre einwandfrei, keine Mängel, kein gar nichts. Fährt das Auto da raus und in der Garage ist ein Quadratmeter großer Ölfleck. Sowas sind natürlich so Sachen, da sollten gleich alle Alarmglocken klingen.
Ja, wie ist das zum Beispiel mit Schrauben und so weiter? Kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass ein Auto irgendwie nicht mehr so ganz fit ist, wenn man zum Beispiel sich die Schrauben anguckt?
Ja, aber du musst natürlich auch erstmal auf einen Blick irgendwelche Schrauben finden, ne? Also so als Laie müsste man natürlich unter die Motorhaube gucken und das ist ja schon gar nicht so leicht. Aber auch da gilt natürlich schon Beispiel, ich würde auf jeden Fall immer einmal die Motorhaube aufmachen und einfach mal raufgucken. Da kann man als Laie auch schon sehen, ist da alles trocken, sieht alles in Ordnung aus oder sind da schon irgendwelche Kabel mit Kabelbindern irgendwo hingeflickt und hängen irgendwelche Stecker vielleicht lose rum. Das sind alles so Sachen, darauf sollte man natürlich ein bisschen achten, dass das alles fachmännisch aussieht. Das erkennt man auch auf einen Blick, ob da irgendwas nicht richtig ist oder nicht, auch als Laie eigentlich.
Ja, und natürlich gibt es so Dinge, die nicht augenscheinlich sind, zum Beispiel der Kilometerstand. Den kann ich ja unter Umständen verändern.
Ja, also der TÜV sagt ja seit Jahren, dass jedes dritte Auto in Deutschland ein manipuliertes Tacho hat. Das kann man ja kaum glauben, aber es soll wohl stimmen. Darüber muss man sich natürlich Gedanken machen. Da ist eigentlich so das Wichtigste, worauf man achten sollte, ob der Innenraum auch zur Fahrleistung passt. Also wenn ich jetzt ein Auto habe, meinetwegen ein alter BMW oder sowas, und der Kilometerstand sagt, der hat gerade mal 50.000 Kilometer gelaufen. Das ist ja eigentlich relativ wenig für so ein Auto. Und der Innenraum ist aber schon völlig abgeknabbelt. Das ganze Lederlenkrad hat schon Flecken und der Wählhebel ist schon ganz ausgeknaddelt und all solche Geschichten. Das sind alles schon mal Zeichen dafür, dass das Auto wahrscheinlich doch deutlich mehr Kilometer gelaufen hat. Da würde ich auch immer so ein bisschen auf mein Gefühl vertrauen, ob das so zusammenpasst. Also ein Auto, gerade Qualitätsautos wie von deutschen Markenherstellern oder sowas, die haben nach 50.000 Kilometern noch keine Mängel im Innenraum. Eigentlich nicht. Also da ist noch nichts abgegriffen. So Kratzer können natürlich immer mal entstehen, aber auch nicht übermäßig viele. Und wenn man das ein bisschen vergleicht, kommt man da eigentlich immer schon ganz gut hin.
Also als ich in diesen neuen Gebrauchten gestiegen bin, ist mir aufgefallen, dass das Auto richtig nach neu roch.
Ja, das ist natürlich auch schon mal ein gutes Zeichen.
Also es war, wie machen die das? Kann man das auch bluffen, dass man...
Das kann man auf jeden Fall bluffen, ja. Du kennst doch bestimmt diese klassischen Duftbäume, die man sich an den Spiegel hängt, die richtigen Kopfweh machen. Also die gibt's auch mit Neuwagengeruch und all solche Geschichten. Da könnt ihr auch einfach eine Ladung Parfüm vorher reinmähen und dann riecht das auch wieder nach neu, das Auto. Da kann man sich leider nicht so ganz drauf verlassen, auch wenn das natürlich schön ist, wenn gebraucht dann noch neu riecht, ne?
Ja, jetzt gibt es noch etwas, was man im Grunde auch nicht nachprüfen kann. Da muss man sich auch auf das Wort verlassen des Verkäufers. Die Langstrecke oder Kurzstrecke. Ist das Auto viele Kilometer gefahren in einem Stück oder permanent ständig kurze, also wenig Kilometer? Ich hatte das mal vor ein paar Jahren bei einem Opel. Das gehörte vorher einer Reinigungsfirma.
Ja.
Und das war tatsächlich so ein Kurzstreckenfahrzeug. Und irgendwann waren die Reparaturen höher als der Kaufpreis.
Ja, das kann leicht passieren bei Kurzstreckenfahrzeugen. Also es ist ja so, dass der allermeiste Verschleiß an so einem Auto, gerade am Motorblock, passiert eigentlich in den ersten paar Minuten, wenn man das Auto anmacht. Also wenn alles noch eiskalt ist, da ist noch kein Öl überall hingekommen, dann reibt der richtig Metall an Metall und dann verschleißt es auch. Das heißt, das sind eigentlich die schlimmsten Minuten für so ein Auto. Deshalb laufen ja Taxen immer so unglaublich viele Kilometer, weil die einfach einmal angemacht werden und dann die ganze Nacht durchlaufen. Also tausende von Kilometern, alles im warmen Zustand. Dann kann so ein Auto einfach ewig fahren. Problem ist das eben, wenn ein Auto immer nur angemacht wird, kurz mal zum Bäcker, noch gar nicht richtig auf Temperatur, schon wieder zurück und gerade wenn er ein bisschen warm geworden ist, gleich wieder ausgemacht wird und das nächste Mal wieder erst gefahren wird, wenn er wieder kalt ist. Das ist richtig schlecht für einen Motor und das machen die auch nicht lange mit. Oder zumindest nicht so lange, wie wenn man richtig schöne Langstrecken fährt.
Und wie ist das, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt alles gecheckt und jetzt gucke ich mir mal die Papiere an von so einem Auto. Kann ich bei den Papieren auch irgendwas manipulieren oder dass die Aussage in den Papieren im Widerspruch stehen zu dem, was im Auto zu sehen ist?
Ja, wenn man ganz viel Pech hat, kann sowas auch passieren. Also das soll es schon gegeben haben. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte man einmal die Fahrgestellnummer, die in den Fahrzeugpapieren steht, mit der Fahrgestellnummer des Autos abgleichen. Die steht in der Regel, oder eigentlich muss sie das sogar, vorne in der Windschutzscheibe, hast du bestimmt schon mal gesehen, unten links oder unten rechts ist ein kleines durchsichtiges Feld und da ist ein längerer Code, das ist die Fahrgestellnummer. Und wenn man das einmal mit den Papieren abgleicht, ist man schon mal auf der sicheren Seite, dass das kein gestohlen das Fahrzeug ist, dann weichen die nämlich oft ab.
Okay, und natürlich ist auch die Frage, wann muss mein Fahrzeug wieder zum TÜV?
Ja, das ist natürlich immer wichtig. Also man sollte natürlich tunlichst versuchen, ein Auto mit relativ neuem TÜV zu kaufen, damit man sich da nicht so schnell drum bemühen muss. Und ein angenehmer Nebeneffekt davon ist ja auch, dass du, wenn du ein Auto kaufst, das gerade erst TÜV bekommen hat, du weißt, dass das gerade erst von einem TÜV-Prüfer durchgesehen wurde und in Anführungsstrichen alles damit weitestgehend in Ordnung ist.
Haben wir ja ganz viel abgedeckt. Aber wenn ich jetzt in so einem Auto sitze und mein Gefühl ist wirklich gut und sage, das ist mein Auto, ich gehe also raus und sage, okay, ich muss jetzt mal ein paar Fragen stellen. Welche wichtigen Fragen muss ich dem Verkäufer stellen?
Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie weit man sich vorher schon informiert hat, weil die wichtigsten Informationen kann man natürlich eigentlich aus den Datenblättern lesen oder aus der Internetanzeige oder wie auch immer. Aber man muss den Verkäufer, wenn es eine Privatperson ist, auf jeden Fall fragen, ob das ein Unfallwagen ist. Denn der hat die Pflicht, dir das zu erzählen, wenn du ihn fragst. Der Händler ist eigentlich sogar verpflichtet, das von alleine zu erzählen. Und wenn er das nicht getan hat, kannst du ihn darüber auch den Kauf wieder rückabwickeln, wenn er dich darüber nicht aufgeklärt hat, weil der hat eine Aufklärungspflicht.
Okay, aber
das ist so eine ganz wichtige Frage.
Aber hättest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Art, sagen wir mal, Liste, welche Fragen man unbedingt stellen muss?
Ja, also ich würde auf jeden Fall fragen, ob der Wagen einen Unfall gehabt hat, das hatte ich ja schon erklärt. Und dann würde ich auch noch versuchen zu erforschen, wer der Vorbesitzer war. Also wenn du jetzt mit der Privatperson sprichst, die dir gerade den Wagen verkauft hat, kannst du versuchen, irgendwie rauszufinden, ob der den Wagen jetzt wohl eher immer für die Kurzstrecke benutzt hat oder für die Arbeit. Also es ist zum Beispiel so ein Klassiker, wenn du jetzt beim Händler stehst und das ist ein Leasing-Rückläufer oder sowas. Zum Beispiel mein Auto, das ich privat fahre, ist gerade mal 3 Jahre alt gewesen, hat aber schon 150.000 Kilometer auf der Uhr. Das ist ja gar nicht zu schaffen in Kurzstrecke. Also das muss ja schon ein Langstreckenfahrzeug sein, sonst geht das ja gar nicht. So Geschichten kann man versuchen, ein bisschen rauszufinden. Ob der Händler das immer weiß, ist natürlich die andere Frage. Und dann würde ich je nach Händler oder Privatperson auch immer noch einmal fragen, ob das für ihn in Ordnung wäre, wenn wir mit dem Auto noch einmal in eine Prüfstelle fahren, also irgendwie schnell mal zum TÜV oder in eine Werkstatt, die den einmal hochnehmen, um das einmal durchzuchecken. Und an seiner Reaktion kann man dann oft schon ablesen, ob er sagt, ja klar, kein Problem, dann ist er sich sicher, klar können die machen, mit dem Auto ist ja nichts. Oder ob er sagt, ja, meinen Sie, das muss ja gar nicht sein. Und das ist dann ja schon wieder so ein bisschen, warum will der das jetzt nicht? Dem Auto passiert ja gar nichts. Da wäre ich dann immer so ein bisschen vorsichtig. Das wären so die wichtigsten Fragen, die ich den einmal stellen würde.
Also wenn er nicht bereit ist, dann sollte man wirklich die Finger von dem Auto lassen.
Genau.
Weil dann stimmt da irgendwas, mit Sicherheit irgendwas nicht.
Eigentlich nicht, nee. Also weil dem Auto passiert ja nichts. Also jedes Auto kann auf eine Hebebühne.
Ja.
Und die können da, die gucken, die machen ja nur einmal mit den Augen einmal rüber gucken. Die sehen ja schon viel mehr, als man, wenn man sich nicht auskennt mit Autos. Wenn ein Profi da einmal über den Unterboden guckt, können die oftmals schon ganz viel sagen.
Ja, es gibt natürlich auch verschiedene Anlaufstellen, wo ich hin kann mit dem Auto. Mal abgesehen davon, dass ich vielleicht die Chance habe, einen autoaffinen Freund oder eine Freundin dabei zu haben, die sich das Auto noch genauer anguckt.
Aber auch die haben natürlich leider keine Hebebühne dabei. Das ist ja mal ein bisschen das Problem.
Ja, in der seltenen... Wunderbar. Was hast du heute?
Die gute Taschenhebebühne.
Auch das können wir wieder erfinden. Dann gibt es verschiedene Anlaufstellen, wo ich hin kann, um so ein Auto prüfen zu lassen. Also irgendwelche Firmen oder Vereine mit Hebebühne. Was wäre das?
Ja, das wäre auf jeden Fall der TÜV. Also der TÜV bietet das an und auch der ADAC, da kann man hin, da kann man einen Termin machen und die checken das Auto einmal durch. Das kostet dann einen kleinen Obolus und die prüfen einmal durch, ob das Fahrzeug soweit in Ordnung ist, ob da irgendwelche gröberen Roststellen sind. Also nur eine grobe Sichtprüfung, aber das ist ja schon ganz viel wert. Also gerade ob so ein Schweller durchgerostet ist von unten oder sowas, das ist ein bisschen schwierig zu prüfen auf dem Rasen oder sowas, wenn man irgendwo steht. Ist immer ganz schön, wenn die da noch einmal rüber gucken. Und ansonsten kann man natürlich auch immer jede Kfz-Werkstatt einfach kurz fragen, ob die da kurz vielleicht Zeit für haben. Am besten vorher natürlich einmal anrufen, wenn man da einfach vor der Tür steht, ist immer ein bisschen schwierig. Aber wenn man vorher einmal anruft und fragt, hey, ich habe hier einen Gebrauchten, den gucke ich mir an, können wir den vielleicht schon mal durchprüfen, dann wollen die da vielleicht ein bisschen Geld für haben, aber das ist es in der Regel wert, wenn man den einmal von unten gesehen hat. Das ist schon mal nicht schlecht.
Ja, und es gibt natürlich noch etwas, was mit Geld zu tun hat. Man freut sich natürlich, wenn das Auto besonders preiswert ist, aber sollte man nicht auch darauf achten, dass man vergleicht?
Auf jeden Fall sollte man vergleichen, ja, genau. Und natürlich sollte man auch vorsichtig sein, wenn das Auto zu billig ist, hat das in der Regel auch einen Grund.
Ja.
Man hat ja nicht immer nur Glück. Also es kann natürlich mal sein, dass jemand sagt, das Auto muss dringend weg, weil ich muss jetzt ins Ausland oder was weiß ich was. Sowas kann man natürlich immer mal haben. Aber wenn das Auto 4.000, 5.000 Euro unter Markt ist und der Verkäufer sagt einfach nur, ja, ich mache einfach einen guten Preis, das sind immer schon so ein bisschen merkwürdige Verhältnisse dann, ne?
Wir haben in einem unserer letzten Podcasts mal angesprochen, ob ein Privatverkäufer auch Garantie geben kann. Ja, kann er, muss er aber nicht. Also das ist so ein bisschen die Gefahr.
Also Garantie muss niemand geben, auch der Händler nicht.
Genau, ist freiwillig, genau. Ist alles freiwillig.
Genau, Garantie ist freiwillig.
Ja.
Und auch eine Gewährleistung gilt ja nur für Dinge, die auch schon beim Verkauf da waren. Also wenn das Auto ein Dreivierteljahr später kaputt geht aufgrund von irgendwas, was dann erst entstanden ist, dann gilt auch die Gewährleistung nicht.
Ja, klar.
Ja.
Man muss tatsächlich, wenn man das gute Bauchgefühl hat, trotzdem den Kopf einschalten oder jemanden dabei haben, der den Kopf einschaltet. Ja, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, lieber Luca. Was ist denn unser nächstes Thema?
Ja, nächstes Mal wollten wir ein bisschen erklären, ein paar Begrifflichkeiten, die einem begegnen, wenn man einen Gebrauchten kauft. Da ist ja immer, wird mit vielen Fachbegriffen um sich geworfen, die man als Laie wahrscheinlich nur die Hälfte davon versteht. Und da würden wir mal ein bisschen aufklären, ein paar Worte erklären, dass man sich da vielleicht ein bisschen besser ausdrücken kann und ein bisschen professioneller klingt.
Ja, damit man als Profi klingt, auch wenn man keiner ist, das finde ich immer ganz wichtig. Ne? Stehst du
ist
da
es auch
gegenüber,
super wichtig.
Dann fängst du an, so kommst du ein bisschen dumm auf den Hof, ja, und dann fängst du an, so Sachen zu sagen wie Hubraum.
Ja, dann haben alle gleich schon gleich Angst.
Dann denkt
dann macht sich der Händler gleich in die Hose.
Oh nein, der kennt sich aus.
Ja, das hören wir beim nächsten Mal dann, ne?
Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Peter Minges vom Fritz Thon Verlag und mein Freund und Gesprächspartner ist Luca Görzen. Bis dahin, ciao, tschüss.
Und tschüss.